Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der neuen Folge des Digital Provinz Podcast. Ich bin Susanne, ich bin Redakteurin bei Digital Provinz und ich freue mich heute ganz besonders auf das Thema der Folge, auf Remote Work. Ich habe mit Ayman Hamedat über sein Startup Pangea Technology gesprochen. Das hat er in Aachen zusammen mit Ahmed Shabazz gegründet. Und das Startup Pangea Technology beschäftigt sich mit dem Aufbau von Remote Teams für deutsche Unternehmen, auch auf internationaler Ebene. Was Ayman auf dem Weg der Gründung gelernt hat, warum auch Aachen ein richtiger Startup-Hub ist und sich nicht hinter Berlin und Hamburg verstecken muss, das erklärt er euch in der neuen Folge. Viel Spaß beim Hören und bleibt digital. Hallo Ayman, schön, dich heute in unserem Podcast zu haben. Remote natürlich, das ist ja auch euer Thema. Wie geht es dir?
Hallo Susanne, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Mir geht's gut soweit, bin ein wenig am Kränkeln, aber ich glaube, das geht gerade vielen so. Wie geht's dir?
Ja, das geht gerade tatsächlich vielen, so mir ja auch ein bisschen. Erkältet, kein Corona, alles gut. Es ist ja auch gerade ein bisschen Erkältungssaison, aber passt natürlich nicht so gut gerade zusammen, wenn man irgendwie
Absolut.
Unterwegs ist und hustet.
Ja.
Keine gute Sache, habe ich festgestellt. Genau, du bist hier, weil du mit deinem Kollegen zusammen ein Startup hochgezogen habt. Magst du mal mehr darüber erzählen?
Ja, gerne. Also unser Startup Pangea Technology haben wir vor ziemlich genau 2 Jahren und 1 Monat gegründet.
Hm.
Und unser Ziel dabei ist es, Remote-Teams im Bereich Softwareentwicklung aufzubauen. Und hierbei wollen wir uns halt abheben von der klassischen Outsourcing-Lösung, indem wir mehrere Standorte weltweit hochziehen und standortübergreifend Teams aufbauen, wobei die Kunden sozusagen die eigenen Entwickler selbst und individuell rekrutieren können. Das heißt, wir haben keine vorgefertigte Teamlösung oder keine Menschen irgendwo bereits sitzen, die wir dann nur noch auf irgendwelche Projekte schieben, sondern die Kunden können sich sozusagen die Teams so zusammenstellen, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Und ja, das machen wir jetzt seit etwas knapp über 2 Jahren und sind da im Remote-Thema sehr vertieft unterwegs, was sich momentan bezahlt macht.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ihr baut Teams auf, aber diese Teams sind nicht im selben Raum. Die sind öfter weit weg eher vom Unternehmen. Wie kann man denn da ein Team-Spirit bilden?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass einige Teammitglieder und Mitgliederinnen an einem Ort sitzen, was sehr viel hilft, was eigentlich auch schon ein bisschen paradox ist, weil wir damit ja quasi zugeben, dass es besser ist für den Team-Spirit, dass die Menschen an einem Ort sind. Aber es ist halt nun mal so. Und ich würde niemals behaupten, dass auch unser Geschäftsmodell irgendwie eine ganzheitliche Lösung für die Zukunft darstellt, in der wir quasi das Büro abschaffen. Oder irgendwie, das wollen wir gar nicht. Also, aber konkret ist es halt so, dass man in der Situation, in der wir uns befinden, Lösungen finden muss, die nun mal größtenteils digital sind, wie wir sozusagen die klassische Kommunikation und das klassische Miteinander in einem Büro mimiken, also nachahmen.
Hm.
Und das geht über regelmäßige Kommunikation, Spieleabende, also digital, und auch bis zu Besuchen, also Team-Events, physische Team-Events, die jetzt leider momentan nicht möglich sind, zumindest in periodisch regelmäßigen Abständen sich die Teammitglieder auch treffen können, physisch.
Hm.
Ja, weil ansonsten wird es ganz schwierig. Also wenn nie persönlicher Kontakt da ist, dann wird es schwierig. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen einen Hauptsitz in Deutschland hat mit, ich sag jetzt mal, 200 Mitarbeitern und dann haben wir jetzt für Sie ein Team aufgebaut mit 5 Mitarbeitern in Kairo beispielsweise. Dann, wie soll ich sagen, kam es auch vor, und das ist tatsächlich ein real case aus unserem Arbeitsalltag, wo dann die Entwickler in Kairo sagen, ja, wir fühlen uns ein bisschen ausgeschlossen, wir fühlen uns so ein bisschen abseits von allem. Ne? Und das ist dann halt für uns die Riesenherausforderung, wo wir sagen, okay, wie können wir da rangehen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Aber ganz um das Besuchen, um es mal schlicht zu formulieren, kommen wir nicht herum.
Das heißt, ihr macht quasi, oder na, ich sag's mal anders, ihr geht quasi den Mittelweg, du hast es gerade schon gesagt, zwischen, okay, wir machen zwar Remote-Arbeit und Remote-Work, aber wir kommen um das Persönliche, über den persönlichen Kontakt miteinander einfach nicht herum, weil sonst einfach was im Team fehlt.
Absolut. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch so ist.
Wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema gekommen? Remote Work ist ja jetzt nichts, vielleicht, wo man morgens aufwacht und denkt, oh, Remote Work, da sollte ich mal ein Startup machen,
nee,
oder?
Nee, überhaupt nicht. Also die Idee hat sich auch schrittweise entwickelt. Der Startpunkt war schlicht und ergreifend die Frage nach dem Fachkräftemangel in Deutschland. Also das ist ja so ein Unwort fast beinahe geworden. Es fehlen halt einfach derzeit, wie sich das in Zukunft entwickelt, weiß ich nicht. Und das kann auch wirklich keiner vorhersagen. Viele Fachkräfte, vor allem im Bereich IT, Ingenieurwesen und so weiter. Und auch wie wir jetzt mitbekommen, natürlich im Bereich Medizin, Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen und so weiter. Und so die Lage ist ja auch in vielen Teilen der Welt eigentlich umgekehrt. Du hast die Situation, dass du sehr viele junge, talentierte Menschen hast, die auch teilweise richtig, richtig gut ausgebildet sind, die einfach aber vor Ort nicht die Anstellungsmöglichkeiten haben, wie sie in anderen Teilen der Welt haben. Deswegen sehen wir auch unter anderem relativ große Migrationsbewegungen in letzter Zeit und so weiter. Ich habe ja auch, wie mein Name unschwer erkennen lässt, einen persönlichen Migrationshintergrund, habe sehr viel Verwandte. Also ich kann auch sagen, meine Mutter kommt aus Algerien und mein Vater aus Libyen und habe die Länder oft besucht und dort eben dieselbe Erfahrung gemacht. Es gibt viele junge Menschen, die was machen wollen, die wirklich aktiv sein wollen. Die wollen arbeiten, die wollen sich einbringen, aber die haben nicht die Möglichkeit, weil es gibt halt einfach kaum Möglichkeiten, für Anstellungen vor Ort. Vor allem, wenn man in kleineren Städten wohnt, wo wir dann wieder bei eurem Thema wären. Und ich habe mir dann mit meinem Kollegen Ahmed überlegt, was können wir dagegen machen? Und die erste Idee, die uns halt gekommen ist, ist natürlich, dass man sagt, okay, man setzt irgendwo ein Office hin und vermittelt diese Menschen dann an Unternehmen in Deutschland. Und dann haben wir uns gedacht, okay, aber das machen ja eigentlich schon ziemlich viele. Das wäre ja langweilig. Und dann haben wir versucht, das so ein bisschen weiterzuentwickeln und sind dann im Endeffekt auch mehr in das Thema Remote reingekommen und haben uns damit auseinandergesetzt und gesehen, oh, da gibt's ja eine Bewegung, das war uns vorher auch überhaupt nicht klar. Da gibt's Trends, die sich immer mehr verstärken. Und so sind wir dann quasi da reingekommen.
Das heißt, euer Ausgangspunkt ist so ein bisschen nicht nur der persönliche Bezug, sondern auch die Möglichkeit der Digitalisierung für den Fachkräftemangel.
Ganz genau, ganz genau. Das war quasi so der Funken, der die Flamme entzündet hat, so ein bisschen.
Ja, und gegründet habt ihr euch dann in Aachen, ne?
Genau, richtig, ja.
Warum Aachen?
Wobei ich sagen muss, dass wir beide eigentlich in Düren aufgewachsen sind.
Ah, okay, ja.
Ja, da wird es schon provinzieller.
Und ja, auf jeden Fall.
genau, also Aachen, wir haben beide in Aachen studiert, an der RWTH. Für uns war relativ klar, dass wir halt Unterstützung brauchten am Anfang, weil wir wirklich Newbies waren, total grün hinter den Ohren. Ich empfinde, also vielleicht jetzt nicht marketingtechnisch nicht unbedingt klug, aber ich empfinde mich immer noch als grün hinter den Ohren, was das Unternehmertum angeht. Und in Aachen gab es halt zahlreiche Anlaufstellen, die es jetzt beispielsweise bei uns hier in Düren nicht gab. Also wir hatten an der Uni die Möglichkeit, uns beraten zu lassen. Es gab ein Technologiezentrum, es gab auch bereits ein Startup-Ecosystem, in dem wir uns vernetzen konnten und Erfahrungen uns anhören konnten, Tipps einholen konnten und so weiter. Und das hat dann eigentlich letztendlich auch den ausschlaggebenden Faktor gegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Teil eines Ökosystems von anderen Startups sein und nicht so ein bisschen auf verlorener Flur in Düren unterwegs sein. Genau.
Also damit bewegt ihr euch ja auch in der deutschen Startup-Szene. Und da ist ja immer so ein bisschen das Klischee, dass ja in Deutschland Startup-mäßig, naja, ich sag mal, Nachholbedarf eventuell herrschen könnte. So wird es zumindest oft dargestellt. Was ist denn dein Eindruck dazu?
Das ist eine gute Frage und ich würde persönlich behaupten, dass man dort diejenigen, die diese Äußerung tätigen, immer fragen sollte, in welchem Kontext setzt du das denn? Also mit wem vergleichst du Deutschland gerade? Also wenn ich jetzt beispielsweise aus auch familiärer Perspektive nach Algerien oder Libyen schaue, dann ist Deutschland wie auf einem anderen Planeten, was Startup-Möglichkeiten und was überhaupt die Startups angeht, die existieren. Wenn ich mich jetzt Aachen mit dem Silicon Valley vergleiche, dann ist es klar, dass es da so ein, ich sag mal, ein gewisses Ungleichgewicht gibt. Aber das ist halt auch einfach auch finanziell bedingt, historisch bedingt und so weiter. Was nicht heißt, dass Aachen nicht irgendwann auf das Niveau des Silicon Valleys kommen kann. Aber ganzheitlich betrachtet, denke ich, ist Deutschland, glaube ich, weltweit mindestens in den Top 5 der besten Startup-Destinationen und der Länder, die das beste Startup-Ökosystem haben. Also da bin ich zu 100% von überzeugt.
Ja, das nenne ich mal ein großes Lob an der Stelle. Hört sich auf jeden Fall an, als ob es für euch ja auch viel Unterstützung gab. Denn ich glaube, vielleicht wäre dein Eindruck nicht ganz so positiv, wenn niemand euch unterstützt hätte oder wenn niemand irgendwie vielleicht da gewesen wäre und man sich da selber so ein bisschen einfinden muss, was natürlich nicht heißt, dass ihr das nicht getan habt. Ich will nur sagen, Unterstützung ist an der Stelle einfach mega wichtig. So, glaube ich, wenn man... wenn man halt eine Idee hat und die gerne umsetzen will. Ich komme da nur gerade drauf, weil wir auch schon mal einen Podcast mit einer Dame hatten, die auch ein digitales Gründungszentrum leitet im Allgäu. Und dort ist es so, dass sie auch versuchen, die bestehenden Unternehmen schon mitzunehmen und so weiter. Was glaubst du denn, wo fehlt es da noch an Unterstützung? Du meintest ja gerade, es gibt schon sehr viel, aber ich glaube, da geht noch mehr persönlich. Was würdest du denken, wo fehlt es noch?
Ich glaube persönlich auch, dass noch mehr geht. Und ich denke, dass einer der wirklich größten Mankos der Startup-Szene in Deutschland ist, dass ein übergroßer Wert auf super innovative Dinge gelegt wird. Also Deutschland ist schon seit Jahrhunderten ein super innovatives Land, vor allem technisch gesehen. Und dementsprechend ist es auch verständlich, dass ein großer Fokus auf technologische Innovationen liegt, Biotechnologie, Nanotechnologie und so weiter und so fort. Aber es macht es halt unglaublich schwer für Unternehmen, die ein klassischeres Geschäftsmodell in Anführungszeichen haben, Förderung zu erhalten. Aber das heißt ja nicht, dass diese Unternehmen, beispielsweise ein Schreinerbetrieb als Beispiel jetzt, ist super wichtig und kann auch innovativ sein in dem Sinne, wie der Betrieb gewisse Prozesse umsetzt, im Stichpunkt Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Auch die Regionalität. Man muss ja auch aus einer Investitionsperspektive schauen. Was gibt es denn in der Region? Wenn es in der Region keinen Schreinerbetrieb gibt oder einen x-beliebigen anderen Betrieb, dann kann das eine gute Grundlage dafür sein, für ein profitables Unternehmen. Aber man wird, und die Erfahrung haben wir auch gemacht, Stichpunkt Unterstützung, oft abgewiesen, wenn man nicht etwas vorzuzeigen hat, was super innovativ klingt, was meistens oftmals auch gar nicht so innovativ ist, wenn man sich das näher anschaut. Aber da wäre, glaube ich, so ein Punkt, den habe ich auch schon öfters geäußert bei Veranstaltungen und so weiter, wo man ein bisschen mehr ansetzen müsste. Also das heißt, Förderung zugänglicher machen, auch für Gründerinnen und Gründer, die nicht das neue SpaceX gründen oder irgendwie. Das ist sehr wichtig, weil diese bauen auch nicht eine Volkswirtschaft auf. Also es sind eigentlich die einfacheren Unternehmen, in Anführungszeichen, die eine Volkswirtschaft eigentlich tragen.
Würdest du sagen, Stichwort Mittelstand? Da müssen wir eher hingucken?
Ganz genau, ja.
Da ist es ja sehr oft so, dass da Digitalisierung in vielen Fällen schon angekommen ist, aber je nach Region und je nach Regionalität, möchte ich es jetzt mal vorsichtig sagen, noch nicht so ganz. Dazu gehört natürlich auch immer, und wir sagen das sehr oft, deswegen 10 Euro ins Buzzword-Schwein an der Stelle. Digitalisierung ist ein Mindset. So, jetzt habe ich es einmal gesagt. Und da fehlt mir manchmal noch an manchen Stellen die Bewegung, also auch die Lust auf Digitalisierung. Wie ist denn da so eure Erfahrung? Ich meine, euer Thema ist super digital. Ja. Wie ist denn das, wenn ihr irgendwo klingelt und sagt, Leute, wir bauen euch remote ein Team auf, es läuft alles digital, wie sieht's aus?
Also in 95% der Fälle sieht das nicht gut aus, in dem Sinne, dass wir dann eine Ablehnung bekommen. So. Dann wird uns gesagt, ja, das ist Datenschutz und was weiß ich und das wird doch alles nicht funktionieren. Und es ist dann halt einfach Abwimmelungstaktik. Hm. So, und die Erfahrung ist prinzipiell schon so, dass jeder cool sein will irgendwie, aber nicht cool ist. Und deswegen stimme ich dir dazu mit der Mindset-Frage. Jeder will agil und jeder will IT und jeder will Digitalisierung, aber dann will auch jeder gleichzeitig einen Festpreis haben und einen genauen Termin, an dem das Produkt geliefert wird. Und das funktioniert einfach nicht. Und ich teile die Erfahrung, dass in allergrößten Fällen, besonders im Mittelstand, eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber sehr vielen Digitalisierungsthemen besteht, die nicht nur auf die Installation von irgendwelchen neuen Softwares halt basiert, sondern wirklich auch auf gewissen Ideen. Wie arbeitet man? Wie verändern sich Arbeitsprozesse? Und dem wollen sich, glaube ich, viele noch nicht so öffnen.
Müsst ihr dann auch ein bisschen Coach sein und ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, Leute, wir schaffen das, los, traut euch.
Ja, 100%, aber zu 100%. Es ist natürlich schwierig für ein junges Unternehmen. Wir werden langsam älter und erfahrener und haben auch mehr Referenzen vorzuweisen und können dementsprechend damit auch ein wenig überzeugen. Aber grundsätzlich als Unternehmen, das etwas relativ anderes macht oder Neues macht, müssten wir sehr viel motivieren am Anfang. Ja, und auch Vertrauen schaffen. Ne? Also ich glaube, Stichwort Vertrauen ist in der heutigen Zeit des Wandels eigentlich so das Wichtigste. Aber damit Menschen dir vertrauen, musst du sie irgendwo auch ein bisschen motivieren, wenn sie skeptisch sind. Und ja, da versuchen wir so gut, die Kunden so gut an die Hand zu nehmen, wie es geht.
Ja, was ja auch ganz wichtig ist, gerade natürlich beim Thema Digitalisierung, da sind wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Nun ist ja Aachen und ich hoffe, alle AachenerInnen verzeihen mir das jetzt nicht, Hamburg oder Berlin, sondern eben Aachen, auch eine sehr schöne Stadt an der Stelle, möchte ich mal eben sagen. Aber wie ist es denn so richtig vor Ort? Habt ihr da irgendwie, seid ihr da gut vernetzt? Gibt es da irgendwie, außer jetzt den typischen Gründungsanlaufstellen, gibt es da irgendwie eine Szene, Netzwerk? Wie läuft es da bei euch?
Also wir haben am Anfang den Fehler gemacht, dass wir uns ein eigenes Büro angeschafft haben. Also wir haben ein eigenes Büro gemietet, ein bisschen abseits vom Zentrum. Wir haben uns gesagt, wir brauchen unsere Ruhe. Wir hatten nämlich hier ein kleines Team. Wir haben auch ein wenig an Investitionen bekommen. Und das war ein Riesenfehler, weil wir dadurch sozusagen so ein bisschen weg waren vom ganzen Startup-Ökosystem, was durchaus existiert und vielleicht sogar, vielleicht nicht in der Menge mithalten kann mit Hamburg und Berlin, aber auf jeden Fall in der Qualität. Da lässt sich vor allem das Digital Hub hervorheben mit der Digital Church als Coworking Space. Das ist eine ehemalige Kirche, die umfunktioniert wurde.
Wow, okay.
Ja, und es ist eine super krasse Arbeitsatmosphäre dort mit sehr, sehr vielen coolen Leuten, die an, ja, für mich teilweise unglaublich faszinierenden Ideen arbeiten. Und dort sind wir mittlerweile so ein bisschen angekommen. Und dann mittlerweile, also kommen, glaube ich, an allen Enden der Stadt, schießen Coworking Spaces hoch. Wir profitieren enorm von der Grenzlage, direkt in der Nähe von Maastricht, in der Nähe von Belgien auch. Und durch die RWTH Aachen und die FH Aachen, die beide deutschlandweit und auch international wirklich exzellente Universitäten sind, besonders die RWTH Aachen im technischen Bereich. Und da gibt es halt sehr viele Ausgründungen im Bereich Batterietechnologie. Es wird ja auch der E-Go. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist so das erste in Deutschland gebaute, also eigens gebaute E-Auto.
Ah, okay.
Genau. Die sind, glaube ich, mittlerweile pleite gegangen, aber auf jeden Fall.
Ist mir passiert.
Eingefallen. Ja, genau. Ja, aber ich meine, es passiert sehr viel, will ich sagen. Und ich weiß nicht. Also ich glaube, dass fast forward in 5 Jahren wird in Aachen wirklich was abgehen, um das mal so zu sagen.
Ja, das glaube ich auch. Und du weißt ja, wir sagen sowieso immer, wir dürfen nicht nur auf die deutschen Metropolen gucken, was ja in dem Fall nun mal Berlin, Hamburg und München und eventuell noch Köln sind, sondern wir müssen auch mal dahin gucken, wo halt sonst noch so richtig viel geht. Und Aachen hört sich gut an, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also ich würde es auch jedem mal empfehlen. Schaut vorbei. wenn Gründer und Gründerinnen zuhören, zukünftige Gründer zuhören, Aachen ist eine coole Stadt, um zu gründen. Wirklich. Also nicht so teuer wie Großstädte. Sehr, sehr schön in der Nähe zu allem. So. Und ja, empfehlenswert.
Was würdest du denn noch Leuten mit auf den Weg geben, die sich gerade denken, Mensch, vielleicht habe ich doch Bock, was zu gründen?
Ja, da gibt's viel. Also prinzipiell natürlich immer, jetzt muss ich auch 10 Euro ins Phrasenschwein werfen, einfach machen, versuchen. es klingt halt sehr banal, aber ich glaube, daran scheitern schon die meisten Ideen, weil man einfach zu weit denkt. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man lernt, simpel zu denken. Da kommt einem auch das Lean Startup Model in den Kopf.
Kannst du das kurz ausführen? Also ja, ganz, ganz knapp?
Ja, klar. Also es geht im Endeffekt darum, dass man, wenn man eine Idee ausarbeitet, beispielsweise ein digitales Produkt, eine Software, dann schaut man, welche Tools, welche Funktionen brauche ich, um meine Idee zu validieren zu können. Das heißt, ich brauche nicht super viel Zeit in das Design zu investieren, ich brauche nicht super viel Zeit in irgendwelchen Schnickschnack zu investieren, sondern was ist der Core meiner Idee? Und diesen Core entwickle ich, so schnell es geht, und validiere das, indem ich Menschen diese Idee sozusagen präsentiere. So. Weil nur dann kann ich auch wirklich wissen, ob das was ist, was ankommt, was relevant ist. Und das ist relativ beliebt und verbreitet, dieses Modell. In der Startup-Branche mittlerweile, glaube ich, sogar auch allgemein in größeren Unternehmen, wurde von Erik Ries, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, entwickelt. Und kann ich jedem empfehlen. Sich auch dazu gibt es ein passendes Buch, was er geschrieben hat. Und das sollte sich meiner Meinung nach jeder angehende Gründer einmal durchlesen.
Hm. Und was ist so dein persönliches Learning? Was hast du für dich ganz persönlich noch mitgenommen?
Also, was ich für mich ganz persönlich mitgenommen habe, ist, dass man nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber dass man sich nicht unbedingt auf das verlassen sollte, was andere einem versprechen oder sagen. Mhm. Also, es ist wirklich so, dass dir sehr viele Leute auf deinem Gründungsweg sehr viel versprechen werden, sehr viel erzählen werden, sagen werden, dass sie dich unterstützen werden, potenzielle Kunden sagen dir, dass sie mit dir zusammenarbeiten werden und dann wirst du nie wieder etwas von ihnen hören. Und da ist es wichtig, dass man eine Art gewisse mentale Toughness sich erarbeitet, dass man einfach weitermacht. Also, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Also wieder 10 Euro, aber man muss wirklich dranbleiben, unabhängig davon, ob andere Menschen einen gut oder schlecht behandeln. Und dann vielleicht ein etwas Positiveres, damit es nicht so nicht so klingt, als wäre mein Gründungsweg bisher total deprimierend gewesen. Wie heißt es? Proaktiv sein. Ja, also nicht reaktiv. Jetzt diese Situation gerade, in der wir uns befinden, die wirklich blöd ist und schwierig für uns alle, für manche schwieriger, das muss ich auch so betonen, als für mich, deutlich schwieriger, ist also prädestiniert dafür, reaktiv zu sein. Sich zu sagen, okay, das kann ich alles nicht. Das kriege ich jetzt alles nicht hin. Das ist jetzt alles nicht möglich. Ich kann nicht zu Events gehen und so weiter und so fort. Aber so kommt man nicht weiter und deswegen muss man halt schauen, mit welche Möglichkeiten, Fähigkeiten stehen mir gerade zur Verfügung und was kann ich mit denen machen? Und das ist, glaube ich, auch so irgendwie das, was den Unternehmer im Kern ausmacht, dass er ressourceneffizient denkt und proaktiv denkt, wie kann ich sozusagen damit meine Situation verbessern und die Situation auch um mich herum in gewisser Weise.
Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, gerade proaktiv zu sein. Ich glaube, dass es grundsätzlich immer gut ist, ja. Aber ich glaube auch, dass es gerade jetzt nochmal ganz besonders darauf ankommt, sich zu überlegen, okay, das ist jetzt die Situation, aber wie kann ich jetzt irgendwie damit umgehen und wie finde ich irgendwie meinen Weg, meine Idee jetzt vielleicht trotzdem umzusetzen, auch wenn ich eben nicht auf Events kann. Muss ja auch dazu sagen, der größte Teil der Events findet ja gerade auch digital statt. Aber ja, es ist natürlich nicht das Gleiche. Das wissen wir ja. Es ist nicht unbedingt das gleiche Gefühl, aber zumindest so könnte man noch Kontakte knüpfen. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Absolut. Aber es ist halt, ich glaube wirklich charakterlich auch. Ich beispielsweise, ich bin nicht besonders extrovertiert. Und für mich war das am Anfang unheimlich schwierig, Menschen auf meine Idee anzusprechen. Und ich glaube, das wird noch mal schwieriger, wenn es digital passiert. Also dementsprechend gebe ich dir recht, nehme, dass es nicht das Gleiche ist und spreche trotzdem Mut aus, es einfach zu versuchen.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich glatt so unterschreiben. Ihr beschäftigt euch mit Remote Work, ihr baut Teams auf und das Ganze gehört ja eigentlich zum großen Komplex New Work, also neues Arbeiten. Jetzt ist es bei euch so, bei euch ist es die, ich sag mal, die internationale Variante. Ihr verknüpft Teams in Ägypten mit deutschen Unternehmen. Wie können wir denn auf ganz, ganz kleiner Ebene noch stärker versuchen, Digitalisierung für die Arbeit zu nutzen, für neues Arbeiten?
Auf kleiner Ebene meinst du jetzt regional?
Also auf lokaler Ebene.
Okay, ja.
Ja, auf kleiner Ebene, ja, regional meinte ich.
Ja, also einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, den auch die Politik mittlerweile langsam aber sicher begreift, ist, dass es klare Rahmenbedingungen für fürs Homeoffice geben muss. Ich glaube, da sind wir viel zu spät. Und das ist in den USA beispielsweise gang und gäbe, dass sehr viele Unternehmen einen Standort aufbauen in einer Region, aber gar kein wirkliches Office aufbauen, sondern einfach Leute aus der Region sozusagen rekrutieren, die dann irgendwie für ein Unternehmen arbeiten mit Headquarter in New York oder Boston oder Chicago. Und das, also es steckt halt unheimlich viel menschliches Potenzial einfach in den Regionen, das nicht genutzt wird, wenn wir Menschen zwingen, umzuziehen, um einen Job anzunehmen. Ich glaube, das ist einfach nicht nötig momentan. Also vor allem innerdeutsch müssen wir uns überlegen, wie können wir die Regionen stärker auch an der Wirtschaft der Metropolen einbinden. Das wäre so ein Punkt, der mir jetzt ad hoc direkt einfallen würde. Andererseits natürlich auch der Ausbau von Infrastruktur, der ist ausschlaggebend, um damit so etwas überhaupt funktioniert. Also ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und ich weiß, wie das ist. Du willst, aber du kannst teilweise einfach gar nicht. Also es ist es ist einfach nicht möglich teilweise. Mittlerweile hat sich die Situation natürlich verbessert. Ich bin ein bisschen noch länger nicht mehr Kind, sag ich mal so. Da ist einige Jahre vergangen und es ist auch viel passiert. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall noch nicht zufriedenstellend. Immer noch, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann habe ich kein Netz. So. Das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Und ich glaube auch, Unternehmen, die angesiedelt sind in ländlicheren Gebieten, an denen gehen oftmals solche Trends vorbei, die halt für Großstädtler in Anführungszeichen total präsent sind. Also das ist mir oft aufgefallen. Ich bin auch oft und gerne in Berlin und so weiter. Und die Menschen haben ein ganz anderes Mindset im Sinne von, sie beschäftigen sich mit diesen Trends sind viel, viel präsenter für sie. Also die Sachen wie New Work und Remote Work. Ich bin mir sehr sicher, dass besonders vor der Corona-Krise es für viele Leute überhaupt gar kein Begriff war. Und ich glaube, dass da der auch ein Punkt wäre, dass man überhaupt erstmal diese Konzepte vermittelt und die Möglichkeiten, die diese Konzepte bieten, auch vermittelt. Und das fehlt mir so ein bisschen, auch Stichwort jetzt IHK-Schulungen und so weiter. Das sind halt, mittlerweile gibt es auch Zertifikate für Digital Marketing oder sowas, aber da kann es nicht stehen bleiben. Also es muss viel, viel grundlegender angesetzt werden. Also so digitale Kompetenz will ja auch erlernt sein.
Vor allen Dingen einfach durch Praxis, würde ich sagen. Einfach durch, wie wir es vorhin schon hatten, einfach mal machen und nochmal die 10 Euro. da sind wir, glaube ich, alle auf der gleichen Seite. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und ich habe natürlich noch unsere drei Fragen für dich. Und zwar würde ich gerne wissen, was sind denn deine drei Lieblingstools in deinem Alltag?
Also mein absolutes Favorite Tool ist Evernote. Das sage ich auch in jedem Podcast, wo ich dabei war. Ich habe keine Affiliation zu Evernote. Ja, ich bin schon, klinge schon wie ein YouTuber mit ein paar Millionen Abonnenten. Nee, aber Evernote ist mein absolutes Favorite Tool, das bezeichne ich gerne als mein zweites Gehirn. Ich schreibe alles in Evernote rein, jeden kleinen Gedanken, jedes To-Do, jedes Projekt, das ich angehen will, sowohl privat als auch beruflich, was das Studium angegangen ist, Vorlesungen und so weiter und so fort, meine Dokumente. Und das verschafft mir einen unglaublichen Mental Space einfach. Ich habe das Gefühl, seit ich Evernote benutze, seit ein paar Jahren jetzt, habe ich keine Angst, irgendwas vergessen zu müssen. Das ist so wichtig. Also vor allem bei der Fülle von Informationen. Jetzt spannen wir den Bogen zum Anfang wieder, der wir heutzutage ausgesetzt sind. Ist es so wichtig, dass man irgendwie ein System für sich findet, wie man alles behält einfach und den Überblick behält. Zweites Tool, das ich nicht missen möchte, ist Google Drive. Mhm. Es geht in eine ähnliche Richtung, aber mehr kollaborativ. Ich nutze, also klar, Beruf, also für die Firma nutzen wir G Suite wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja, das ist native Englisch hier. Ich liebe das Kollaborieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt brainstormen an einem Dokument und alle unsere Ideen reinschmeißen, das ist für mich unglaublich befriedigend einfach. Das macht mir so viel Spaß, Ideen so digital auszutauschen, dass ich das einfach nennen muss. Und auch einfach die Fülle an Möglichkeiten, die man hat, Add-ons und so weiter, die man hinzufügen kann, das ist wahnsinnig cool. Und ja.
Auch kein Affiliate-Link, ne?
Nein, absolut nicht. Das dritte Tool. Ja, jetzt wird's schwer. Ich bin ja gerade an meinem Rechner. Ich guck mal, was habe ich denn hier so? Es gibt eine Erweiterung für Google Chrome, die nennt sich OneTab.
Okay.
Du kannst, also das Besondere ist jetzt eher an dich gerichtet und an mich, wenn man so ganz viele Tabs offen hat, dann klickst du sozusagen auf den Button der Erweiterung und dann schließt er alle Tabs und listet sie in einem Tab auf. Also das heißt mit Link.
Ah, krass.
Genau. Ja. Und du kannst dann aber auch auf deine vergangenen Sessions zugreifen. Das heißt, wenn du dann danach wieder mehrere Tabs öffnest und die schließt, dann hat der sozusagen einen nächsten Eintrag. Und du kannst dann immer auf all diese Tabs sozusagen zugreifen, aber hast nicht diese überwältigende Fülle an Logos und so weiter oben auf deinem Bildschirm. Ja, kann ich empfehlen.
Ja, danke schön erstmal dafür. Und dann würde ich gerne noch wissen, was ist denn dein Lieblingsort? Aachen oder Düren?
Weil ich mich nur zwischen den beiden entscheiden kann.
Nein.
Schwierig. Nein. Mein Lieblingsort ist tatsächlich immer noch im Umkreis meines Elternhauses, also das Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und zwar ist es sehr ländlich gelegen und direkt am Feld und direkt am Wald. Und ich war relativ viel unterwegs in meinem Leben und das finde ich auch super, super spannend. Aber immer wenn ich dann nach Hause komme, also wirklich nach Hause komme, ist das wie so ein, ich weiß nicht, das Gefühl kann ich gar nicht beschreiben. Also ich glaube, das Gefühl kennt jeder ein bisschen, aber es ist unheimlich beruhigend. Das ist einfach das Gefühl, dass sich auch nichts verändert hat, so wirklich. Das ist, also wir wollen zwar immer Veränderungen, aber andererseits wollen wir auch keine Veränderung. Und wenn ich nach Hause komme und ich sehe beispielsweise, wenn ich in die Straße reinfahre, ob jetzt ein Nachbar einen Baum gepflanzt hat oder so weiter und so weiter, weil es einfach wirklich so still, wie still steht alles. Und dann hast du diese Weiten, du blickst auf die Natur, auf die Felder und die Hügel im Hintergrund, das klingt jetzt sehr idyllisch und das ist es auch und das ist ziemlich schön. Und da kann ich gut nachdenken, da kann ich gut runterkommen und das ist eigentlich so für mich. Und meine Eltern sind dort, meine Familie. Das ist so von den Emotionen, die den Ort begleiten, der schönste Ort auf jeden Fall.
Kann ich gut nachvollziehen. Auf jeden Phrase. Fall. Klingt kann, auch kann sehr man schön auch tatsächlich.
Das stimmt. Kann man jetzt aber eigentlich auch wieder 10 Euro ins Phrasenschwein werfen, oder?
Ja. Ja. Aber wenn es schön ist, ist es halt auch einfach schön. Zu Hause ist es am schönsten. Ja. Und dann letzte Frage für heute. Wen würdest du denn gerne mal in unserem Podcast hören?
Ist nicht abgesprochen. Aber eben als ich über den Digital Hub in Aachen gesprochen habe und das coole Ökosystem, da ist mir ein Mann eingefallen, der so für die Entwicklung des Startup-Systems in Aachen steht wie kein zweiter und das ist Andy Dreger, das ist der beste Mann, wie wir ihn nennen. Das ist der Incubation Manager des Digital Hubs in Aachen.
Okay, ja.
Und betreut Startups, ist einer unserer ersten Ansprechpartner gewesen, begleitet uns bis heute, steht uns zur Seite mit Rat und Tat. Und das können alle anderen Startups bestätigen. immer gut gelaunt, immer immer voller Energie und so weiter. Und das ist wirklich, der hat so viel zu erzählen. Den würde ich mir sehr, sehr gerne mal anhören. Ja.
Alles klar, klingt gut, ist auf der Liste. Vielen, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon hier zum Ende heute. Ayman, vielen, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei euch noch weitergeht und generell, wie es bei uns global gesehen noch weitergeht, gerade auch mit Corona und Remote Work. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, liebe HörerInnen, macht's gut und bleibt digital.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.